Habt ihr schon mal Gottes Stimme gehört? Anders gefragt, hat Gott schon mal zu euch gesprochen? Ich glaube, mit dieser Frage teile ich die Gemeinde in zwei Lager. Die einen, die dann sagen, ja, Gott spricht ganz häufig zu mir. Und die anderen, die dann sagen, Gottes Stimme habe ich noch nie gehört. Wie geht denn das? Also ich gehöre zu diesem ersten Lager. Dem Lager, wo Gott schon mal öfter zu mir spricht. Und ich verknüpfe das heute Morgen mal mit einer Bitte. Vor rund 2 Jahren wurde ich nachts wach. Bei mir ist das ganz oft wach, nachts. Und dann höre ich diese Stimme, die zu mir sagt, ich brauche dich für meinen Regenbogen. Ich weiß bis heute nicht, was damit gemeint war. Ich habe geforscht, nachgesehen. Also wenn einer im Saal oder hier in der Gemeinde ist, der mir da helfen kann, wäre ich sehr dankbar. Und dann gehöre ich auch zu den Menschen, die hin und wieder schon mal so eine Predigt geschenkt bekommen. Und damit, bitte, stehe ich nicht allein. Also ich weiß zumindest von einer Person in unserer Gemeinde, der es auch so geht, der sagt, ja, so eine Predigt habe ich auch schon mal geschenkt bekommen. Und wie läuft das ab? Auch wieder bei mir nachts, weiß ich, welche Uhrzeit, werde ich wie wachgerüttelt und dann ist da eine komplette Predigt vom Anfang bis zum Ende da, wirklich komplett. Die lässt aber dann nicht auf, also das ist da wie so eine Schleife. Das geht dann stundenlang. Und irgendwann muss man ja dann aufstehen, dann stehe ich auf und meist bringe ich das dann zu Papier und brauche gar nicht mehr viel tun. Die ist fertig. Leider ist das nicht immer so. Wer damit Probleme hat, Gottes Stimme zu hören und denkt vielleicht, ist das überhaupt richtig? Ich persönlich kenne 2 Bücher, einmal von der Joyce Meyer und von Bill Hables, der, ich glaube, Gottes leise Stimme hören ist das Buch. Und wenn ich mich recht erinnere, das ist viele Jahre her, dass ich es gelesen habe, gab es da 5 Punkte, an denen man festmachen kann, ob solche Worte von Gott sind. Ich kann die jetzt nicht mehr wiederholen, das Buch ist auch nicht mehr in meinem Besitz, sonst hätte ich es getan. Ich möchte heute von einem Mann sprechen, zu dem spricht Gott ganz intensiv und auf eine ganz, ganz besondere Weise. Ich will euch da nicht jetzt fragen, wer das ist, es ist Mose. Und wer die Mose-Bücher kennt, der weiß, also sozusagen war ja Mose mit Gott im ständigen Dialog. Aber irgendwo hatte das ja seinen Anfang und darum möchte ich beginnen und vielleicht mal klarstellen, was Mose für eine Stellung gegenüber Gott hat und wie sehr Gott auf Mose achtet. Das fängt ja schon bei Mose Geburt an. Heute würde man sagen, zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort geboren. Mose wird geboren in eine Zeit in Ägypten, da der Pharao einen Erlass hatte, alle männlichen neugeborenen Hebräer, also Juden, sind zu töten. Ich meine, wie kommt einer auf so eine schreckliche Idee? Man kommt darauf, wenn man Angst um seine Macht hat. Dieser Pharao hatte Angst, dass die jüdischen Menschen in männlicher Form immer mehr werden und irgendwann mal die Macht an sich reißen. Darum dieser Erlass. Und genau in diese Zeit wird Mose geboren. Und genau in dieser Zeit lässt die Mutter sich einfallen, dieses Kind zu verstecken. Ich denke, das haben tausende hebräische Frauen gemacht, ihre Kinder vor diesem Tod zu bewahren. Aber irgendwann ist der Frau, also der Mutter von Mose klar, ein Menschen, ein Kind kann ich nicht auf Dauer verstecken. Das ist unmöglich. Das geht einfach nicht. Und sie ersinnt einen Plan, den vielleicht viele von euch kennen, die nimmt einen Korb, bestreicht ihn mit Pech und anderen Hilfsmitteln, bringt also diesen Korb zum Schwimmen und dann wird der kleine Mose da hineingelegt und auf dem Nil zu Wasser gelassen. Ich habe schon so manche Predigt gehört, in der gesagt wurde, das ist ja eine Sache, die, wie soll ich sagen, man überlässt hier alles dem Zufall. Aber diese Frauen, die haben nichts dem Zufall überlassen. Denn eine Verwandte von Mose oder irgendeine Verwandte von dieser Mutter, die hat auf diesen Korb aufgepasst. Die wusste genau, wo der jetzt lang schwimmt. Und dann schwimmt er da lang, wo die Tochter des Pharao zur Badenpflicht. Die finden diesen kleinen Jungen, bringen den der Tochter und die ist sofort verliebt. Ich meine, er war ja kein Dummbatschen, die Frau, die hat genau gesehen, das ist kein Ägypter, das ist kein ägyptisches Kind. Und eigentlich hätte sie die Pflicht gehabt, diesem Erlass gerecht zu werden. Sie macht aber das ganze Gegenteil. Sie behält diesen Jungen. Sie macht ihn zu ihrem Kind. Mose bekommt von ihr Liebe und Zuneigung. Und was das Beste ist im Werdegang von Mose, er bekommt die beste Ausbildung zu jener Zeit. Ägypten war damals Weltmacht. Also Amerika, China, sucht euch was aus. Eine bessere Ausbildung konnte man nicht bekommen. So, und jetzt kommen wir so einige Jahre weiter. Mose ist ein erwachsener Mann geworden und muss aus Ägypten fliehen. Der hat da einen Bock gemacht und er muss also weg da und er kommt nach Midian, so heißt es. Weit weg vor den Häschern, den Ägyptischen, und versucht da ein neues Leben aufzubauen. Und auch hier merkt man immer wieder, dass Gott eingreift, Gott bei ihm ist. Er findet eine nette Frau, er bekommt Kinder, er hat nette Schwiegereltern, er hat Arbeit. Und genau da, wo er dieser Arbeit nachgeht, da kommen wir zu der Begegnung, die ich heute Morgen ganz besonders ansprechen will. Und die steht im 2. Mose 3, 1 bis 5. Mose aber hütete die Schafe des Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus einem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Tritt herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Zieh deine Schuhe von deinen Füßen. Der Mose musste was tun, um Gott zu begegnen. Da war eine Handlung erforderlich, die war von Gott vorgegeben, das musste er machen. Wie ist das denn so bei uns, wenn wir die Schuhe ausziehen? Ich möchte das jetzt mal machen. Machen wir uns da nicht irgendwo nackig? Machen wir uns da nicht irgendwo verletzlich? Ich meine, wir gerade in Deutschland, wo wir für jede Situation Schuhe haben, müssten das nachempfinden können. Also das fängt ja schon zu Hause an. Da haben wir die Hausschuhe. Ich glaube, die Hausschuhe ziehen wir an, damit wir keine kalten Füße kriegen. Und die Verkäuferin, als ich die Schuhe gekauft habe, die hat mich gefragt: Brauchen Sie die für einen Gag? Und ich habe kurz geantwortet: Die brauche ich für eine Predigt. Stille. Und zu Hause angekommen, sah mein Enkelkind: Opa, was hast du denn für tolle Hausschuhe? Also ihr könnt sicher sein, wenn ich gleich heimkomme, bin ich die wieder los. Ich habe nur eine kleine Auswahl mitgebracht an Schuhen. Und da wäre zum Beispiel, wenn es regnet, wenn draußen alles matschig ist, dann ziehen wir unsere Gummistiefel an, um uns vor Feuchtigkeit zu schützen. Und das nächste Paar Schuhe, das ist sozusagen eine Wissenschaft. Für jede Sportart bestimmte Sportschuhe. Und innerhalb der Sportart kann man dann noch wählen. Also wer sich Sportschuhe kaufen will, der muss sich Zeit nehmen. Wirklich Zeit nehmen. Und das vierte Paar ist ein ganz besonderes. Das sind Sicherheitsschuhe. Weiß nicht, ob die einer von euch kennt. Das sind Schuhe, da ist eine Stahlplatte eingearbeitet. Wenn also irgendein schwerer Gegenstand auf die Füße fällt, dann ist der Fuß nicht verletzt. Und diese Schuhe sind heutzutage in Industrie, im Handwerk, in Fabriken allgemein Pflicht. Die muss jeder tragen zum Schutz. Aber Mose, Gott sagt zu Mose, zieh die Schuhe aus. Mach dich verletzbar. Und jetzt dürfen wir uns vorstellen, da wo Mose war im Gebirge, da war nicht gepflastert. Da war kein Rasen. Da waren Steinchen und Sand vielleicht. Vielleicht versteckt eine Schlange, Skorpion, ein scharfkantiger Stein, der die Füße zerschneidet. Und trotzdem sagt Gott, Mose, zieh die Schuhe aus. Und Mose zieht die Schuhe aus. Mose weiß ganz genau, in Gottes Hand bin ich sicher. Da passiert mir nichts. Mose, wenn man das weiterliest, wo das steht mit dem Dornbusch, dann liest man auch, dass Mose einen richtig schweren Auftrag bekommt. Wie ist das heute? In der heutigen Zeit, wenn Gott uns ruft, oder ruft uns Gott überhaupt? Gott ruft uns immer dann, wenn wir dieses Buch zur Hand nehmen. Und wir bestimmen, wie oft, wie lang und wie eindrucksvoll wir das tun. Ich habe aus diesem Buch, aus der Bibel, einen Ruf rausgenommen, den Jesus an uns gibt. In Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden in euren Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, bin ich ja irgendwo gar nicht gemeint. Vielleicht liegt es daran, dass diese Worte mühselig und beladen, also mühselig ist ja ab und zu noch in meinem Sprachgebrauch, aber beladen habe ich, glaube ich, in meinem Leben noch nicht benutzt. Also habe ich nachgeguckt. Mühselig heißt beschwerlich, anstrengend. Und auf einmal fühle ich mich angesprochen. Mein Leben ist nicht immer so leicht. Und beladen heißt, unter Last, unter Druck zu stehen. Da habe ich mich wiedererkannt. Da habe ich gewusst, hey, der ruft dich. Jesus ruft dich, wie vielleicht viele von euch. Oder ist einer von euch dabei, der sagen kann, mein Leben läuft glatt? Null Probleme? Klemmt es nicht immer irgendwo? Gesundheitlich? Beruflich, mit den Kindern, den Enkelkindern, was weiß ich, irgendwo. Und dann sagt Jesus, Entschuldigung, ich will euch erquicken. Muss ich wieder nachgucken. Sicherlich konnte ich mir vorstellen, was erquicken heißt, aber das, was es wirklich heißt, das ist sowas von genial. Es heißt nämlich neu leben. Es heißt stärken, es heißt erfrischen. Und wer Jesus annimmt, der hat ein neues Leben. Und er wird, wenn er Stärkung braucht, Stärke finden und Erfrischung. Das Wort ist genial, nur leider viel zu alt. Ich denke, wenn man diese Zeilen liest und hört, dann merkt man, Jesus will nur das Beste für uns. Eigentlich ist das wie eine Liebeserklärung. Kommt her, ich liebe dich. Ja, und dann geht es weiter, nehmt auf euch mein Joch. Da habe ich gedacht, ja, jetzt ist es vorbei, Joch, kennt das? Übrigens, einen schönen Dank an die Technik. Die hat es möglich gemacht, hier ein Bild zu zeigen von einem Joch. Und wenn man das so sieht, dann denkt man, pff, also das möchte ich ja nicht über den Hals kriegen, ne? Ein Joch ist bei mir oder war bei mir wirklich negativ besetzt. Aber es ist das ganze Gegenteil. Ein Joch erleichtert den Tieren, die einen Pflug oder eine Karre ziehen müssen, gewaltig die Arbeit. Denn die Riemen werden hier an dem Joch festgemacht und somit kann das Tier ziehen. Würde man dem Tier die Riemen so um die Haut binden, dann würde mit der Zeit genau dieses Leder sich in die Haut einarbeiten, ins Fleisch. Das würde Schmerzen geben, dass die Tiere irgendwann mal ihren Job verweigern. Ein Joch ist eine Erleichterung. Und wenn Jesus von einem Joch spricht, dann will er unser Leben erleichtern. Dann will er uns helfen, dann will er uns stärken, dann will er uns Ruhe geben. Er will uns erquicken. Ist das nicht schön? Worin liegt eigentlich der Unterschied zwischen dem Ruf an Mose und diesem Ruf hier an uns? Der liegt darin, dass Jesus nicht ruft und sagt, zieh die Schuhe aus. Wir müssen gar nichts tun. Überhaupt nichts. Ist es vielleicht möglich, dass wir genau damit Probleme haben? Dass uns nicht immer klar ist, dass wir nichts tun müssen? Dass wir einfach nur dieses Geschenk annehmen brauchen? Jesus erwartet nichts von uns. Gar nichts. Lasst uns die Gnade so annehmen, wie Jesus sie meint, nämlich als Geschenk. Dafür genau ist Jesus ans Kreuz gegangen. Entschuldigung. Dafür ist Jesus gestorben. Damit wir diese Freiheit bekommen und sein Joch. Jesus ist auferstanden und wenn wir daran glauben, werden wir auch auferstehen. Wenn der Zeitpunkt ist, werden wir ihn sehen und bei ihm sein. Gibt es eine bessere Zukunft? Und zum Schluss noch ein Satz. Gottes Stimme zu hören ist immer möglich. Und es lohnt sich. Ich würde jetzt gerne mit euch beten und dass ihr bitte aufsteht. Vater, du bist ein großer Gott. Ein Gott, der seine Kinder liebt, so sehr liebt, dass er seinen Sohn hingegeben hat, um es möglich zu machen, zu dir zu kommen für uns. Dafür sagen wir Dank und dafür können wir gar nicht oft genug danken. Amen.